Ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Ihr seht, mein Thema hinter mir, ein Traum von Gemeinde oder mein Traum von Gemeinde. Und wäre ja wichtig am Schluss zu sehen, ob mein Traum von Gemeinde auch ein Stück weit euer Traum von Gemeinde ist. Und ihr wundert euch sicherlich, wie kann man nach über 30 Jahren Pastoren sein, immer noch so gut aussehen. Ich habe sicher einige innere Schrammen und meine Frau weiß sicher einige Dinge auch noch, die uns auch Mühe gemacht haben in über 30 Jahren in der Leitung einer Gemeinde. Aber trotzdem haben wir noch eine Passion, haben wir einen Traum von Gemeinde, der uns antreibt, der uns morgens aufstehen lässt, der uns ins Gebet treibt. Und wisst ihr, in dem Traum, dass wir eine lebendige Kirche sind, die Einfluss in dieser Welt hat, sind wir nicht alleine. Als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist alles vollbracht, da war der Startschuss da für die Gemeinde. Apostelgeschichte 20 sagt uns, Jesus hat sein kostbares Blut hingegeben für diese Idee von Gemeinde. Und deshalb sagt dort Paulus, achtet mir gut auf die Gemeinde, weil Jesus hat es sogar sein Leben gekostet. Und bevor ich hineingehe in die Predigt, möchte ich uns noch eine Folie einblenden, weil wahrscheinlich einige, die letzten Sonntag da waren, sagen, Mensch, der Peter hat ganz ähnlich gepredigt. Und ich fände es sogar cool, Peter, wenn du nächste Woche nochmal ähnlich predigen würdest wie ich. Warum? Dr. Carol Leaf ist eine der bekanntesten Neurowissenschaftlerinnen, eine Ärztin aus den USA. Sie hat einen Nobelpreis bekommen und hat unter Live-Bedingungen festgestellt, wie unser Gehirn sich verändert, je nachdem, was wir denken. Und sie hat dann eine These aufgestellt, und ich bringe euch das mal mit, man muss Dinge mindestens 7-mal hören, bevor sie im Gedächtnis sind. So viel dazu. Gell? Ich habe es doch einmal gesagt mit der Struktur. Jetzt hast du wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt und nächsten Sonntag kommt jemand und sagt, höre ich zum ersten Mal. Gell? Also man muss 7-mal Dinge hören. Dann muss man 21 Tage bestimmte Dinge bekennen. Also ich bin neu gemacht in Christus. Wenn du das heute zum ersten Mal bekennst, bringt dir nicht viel. Du musst es 21 Tage eigentlich am Stück bekennen, bis in deinem Gehirn so ein Dschungel entsteht. Also ein Freiraum, dass die Gedanken wirklich auch dann bis in die Hormone hinein deinen Körper verändern. Und dann hat sie gesagt, und du musst 70 Tage dranbleiben, immer wieder Dinge zu bekennen, bis eine Autobahn, bis dein Gehirn von alleine sagt, ich bin ja wirklich in Christus neu. Jetzt sagst nicht du dem Gehirn das, sondern das Gehirn sagt es dir. Und deshalb heute Morgen gehe ich nochmal voll in diese Predigt rein, die Peter letzte Woche hatte. Und Peter, mach's nächste Woche nochmal. Scheu dich nicht, das zu tun. Ja, Annette, meine Frau, die heute Morgen dabei ist, weiß, ich habe in 30 Jahren immer nach etwas gesucht. Wie kann man sehr kompakt eigentlich das wiedergeben, was mir wichtig wäre für Gemeinde. Und ich habe dann immer wieder solche Schlagworte, und du hast es letzte Woche ja auch gesagt, Peter, wir hatten Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern, alles mitgehen. Aber ich habe gesagt, es ist mir nicht plastisch genug. Und dann hatten wir eine Konferenz und da waren Redner aus England da. Und der hat dann nachmittags in der Veranstaltung gemerkt, alle werden ein bisschen müde. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir Gymnastik. Das sind die Momente, wo ich als Pastor immer denke, ich hasse das eigentlich, dann irgendwie so mitzumachen, hey und hopp. Und zugegeben, der sah auch ein bisschen aus wie Mr. Bean, deshalb erinnere ich mich noch so genau an den. Und dann sagte er, er war auf einem Transatlantikflug, also von England nach Australien. Und dann hat man damals so Airline Aerobics gemacht, also im Flugzeug Gymnastik, dass man keine Thrombose hatte. Und dann kam so eine gut aussehende Stewardess und hat gesagt, hey, jetzt machen wir Gymnastik im Flugzeug. Und alle Amerikaner und Australier, wow, sind aufgesprungen und alle Deutschen und Engländer sind sitzen geblieben. Aber die Amerikaner und die Australier haben mitgemacht. Und dann sagte sie, 3 Bewegungen. Wir gehen jetzt alle so weit wir können nach oben und sagen ab. Und dann gehen wir, soweit es eben noch geht, ohne Bandscheibenvorfall nach unten und sagen nach ab, down. Und dann gehen wir vorsichtig nach oben und sagen, out. Und dann, jetzt habt ihr eine Folie, sagte ich zu Annette, das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, wofür eine Gemeinde stehen sollte, ab. Wir brauchen, wenn wir zusammenkommen, eine Berührung mit dem Himmel. Der Himmel muss so praktisch wie möglich unter uns sein. Eine Berührung wie im Himmel, so auf der Erde. Aber weißt du, es bringt uns gegenseitig nichts, wenn wir nur den Himmel berühren und einander nicht berühren. Es muss so praktisch wie irgend möglich auf die Erde herunterkommen. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und die Welt um uns herum hat nichts davon, wenn wir tolle Veranstaltungen haben. Es muss out, es muss hinausgehen. Wir sind ganz bewusst Influencer. Nicht die Welt beeinflusst uns, sondern wir sollen die Welt tatsächlich beeinflussen. Und deshalb sind so diese drei Worte up and down and out so wichtig für eine Gemeinde, eine lebendige Kirche, die Einfluss in dieser Welt hat. Wisst ihr, so oft wird gesagt, dass wir eine Freikirche sind. Das ist mir gar nicht so wichtig, dass eine Kirche frei ist. Eine Kirche muss lebendig sein. Sie muss das Leben von Jesus widerspiegeln. Und deshalb schauen wir uns die Geschichte an, und zwar die Heilung des Blinden in Markus 8. Und da schauen wir uns jetzt Vers für Vers an, wie diese drei Begriffe sich entwickeln. Und die Geschichte geht ganz einfach los und es heißt, und sie, Jesus und seine Gang, seine Bros, seine Jünger, kamen nach Bethsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Jesus und seine Jünger nähern sich Bethsaida und die Leute spüren und merken, irgendwas ist da anders. Lass mich mal so sagen, Neudeutsch, Englisch, Jesus is in the house. Wisst ihr, Gemeinde der offenen Tür oder egal wie eine Gemeinde heißt, es muss dafür bekannt sein, ein Ort, dass Jesus im Haus ist. Und Jesus war noch nicht mal in Bethsaida, aber die Leute spürten, da kommt irgendeine Kraft, da ist irgendetwas anderes. Und sie brachten diesen Blinden zu Jesus. Die Gemeinde sollte immer eine Anziehung haben, die daraus resultiert, dass die Gegenwart Jesu unter ihnen präsent ist. Und wisst ihr, Apostel Paulus schreibt in dem Korintherbrief, dass eigentlich der Maßstab dafür, ob Jesus in the house ist, sind nicht wir, sondern sind Unkundige, die Jesus noch gar nicht kennen. Wisst ihr, wir haben vielleicht heute Morgen das Empfinden, wow, heute Morgen war Jesus, und dann hörst du Sätze wie mächtig unter uns, wirklich. Der Maßstab ist, wenn jemand, der Jesus noch nicht kennt, sagt, oh, was war das denn? Und ich sag's mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kommt die Rückmeldung gar nicht mehr von Personen, die Jesus noch nicht kennen, oder Personen, die Jesus noch nicht kennen, kommen gar nicht mehr ins Haus. Und ich habe es bei uns in der Gemeinde, bin jetzt verantwortlich für so 70 Gemeinden mit, ich sage immer, erschreckt nicht, dann schließen wir vorübergehend. Dann hängen wir ein Schild draußen hin und sagen, vorübergehend geschlossen. Warum? Weil wenn wir Jesus nicht mehr im Haus haben, ist alles, was wir tun, eigentlich umsonst, für die Katz. Jesus in the house macht den Unterschied. Und hey, es ist nicht jeder Sonntag so extrem vielleicht, dass wir sagen, boah, Jesus war mächtig, spürbar. Aber Annette und mir war es in 30 Jahren wichtig, gibt es wenigstens 2-3 Mal im Jahr eine Rückmeldung von Personen, die Jesus nicht kennen, die uns rückmelden. Jesus ist wahrlich in eurer Mitte, wie es Paulus schreibt im Korintherbrief. Und ich kann euch unzählige Beispiele nennen, möchte aber ein Beispiel nennen. Da war ein junger Mann, er war mit einem Mädchen zusammen aus unserer Gemeinde. Sie ist etwas auf Abwege gekommen und ist dann mit einem Ungläubigen zusammengezogen. Er war Moslem Und sie kam dann wieder, hat zurückgefunden zu Jesus und sie schleppte ihn einfach in den Gottesdienst mit. Der hatte von Tuten und Blasen, sagt man immer, keine Ahnung. Und dann habe ich am Schluss wie immer so einen Aufruf gemacht. Und der hat nur gecheckt eigentlich. Der hat nur gesehen, Leute kommen nach vorne. Kam er auch nach vorne. Er kam aber nur bis zur dritten Reihe und dort ist er hingesessen. Und dann saß er wie regungslos. Ich schaute ihn an und er saß. Der saß auch noch eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst so. Wir haben abgebaut. Der saß eine Stunde nach dem Gottesdienst noch so. Ich habe dann eine Ärztin gefragt, hey, check mal, ist alles in Ordnung? Sagt, Puls hat er, Herzschlag hat er. Alle sind dann schon nach Hause gegangen. Ich bin einfach neben ihm sitzen geblieben, weil ich spürte, dass Jesus ihn berührt. Und dann nach einem Gottesdienst sage ich, hey, Namin, alles okay? Und er sagt, ja, ja, ich habe mich die ganze Zeit gestört, weil Jeshua hat mir das gesamte Evangelium erklärt. Ist es bei euch normal, dass Jesus immer wieder Personen erscheint? Ich sage, leider viel zu wenig. Hey, aber diese Rückmeldung, Jesus ist in the house. Und dann geht es hier weiter in diesem Vers. Und sie baten ihn, dass er ihn anrühre. Ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wisst ihr, die schlimmste Rückmeldung von einem Pastor ist, wenn Leute nach dem Gottesdienst sagen, ich war heute so berührt. Das ist gar nicht mein Ziel. Dieses Wort anrühren geht viel, viel tiefer. Es ist etwas, als eine Kraft uns so tief im Inneren anrührt, dass wir verändert werden. Und sie baten ihn, dass er ihn anrühre, also etwas mit Nachdruck. Versteht ihr, wieso dieses Ab so wichtig ist? Dieses Anrühren kann nur die Kraft des Himmels und die Gegenwart seiner Präsenz tun. Das kann kein Mensch tun. Ich kann euch berühren, aber während ich versuche, euch zu berühren, ist es eine viel größere Kraft, die Menschen anrührt mit Nachdruck. Und dann heißt es, und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf. Jesus, du hättest ihn doch auch im Dorf heilen können, oder? Aber er nimmt ihn zuerst mal an der Hand und sagt, komm, jetzt gehst du mal hinaus aus dem Dorf. Geh mal hinaus aus deiner Problematik. Geh mal hinaus aus deinem Alltag. Wisst ihr, das ist das Why, das ist das Warum wir überhaupt Gottesdienst machen. Dass wir Woche für Woche herauskommen aus unserem Kontext. Dass du heute Morgen hier bist, ist schon geistliche Kampfführung, weißt du das? Du zeigst damit den sichtbaren und unsichtbaren Mächten, dass du in einem anderen Zeitrhythmus lebst und dich nicht unterordnest dem Geist dieser Welt. Ich bin in einem kleinen Reha-Programm und man sieht, ich habe etwas durch abgenommen und der Betreiber, der kommt aus Indonesien, viel Götterei, mein Trainer ist Muslim und wir tauschen uns so oft aus über den Glauben und die werden immer offensiver und sagen, hey Micha, wenn euch euer Glaube so wichtig ist, warum gehen dann die Personen nur ein-, zweimal im Monat in den Gottesdienst? Weiß nicht, wie bei euch der Schnitt ist, eben in den Freikirchen insgesamt, der Schnitt ist bei 2,3 Gottesdienst besuchen. Ist der Gottesdienst für uns eine Option oder ist es obligatorisch? Sonntag für Sonntag, warum? Weil wir auch den Mächten der Finsternis zeigen durch unseren Lebensstil. Der Sonntag ist von Gott gegeben und wir geben Gott die Ehre und wir ehren diesen Tag und wir zeigen damit auch anderen Religionen, die uns beobachten, welchen Wert unser Glaube hat. Und Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinaus. Und keine Angst, das werde ich nicht tun. Er tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sagte, ich sehe Menschen, als sehe ich Bäume. So geht es mir, wenn ich mit meinen 6 Dioptrien die Brille runternehme. Alles relativ. Ich finde nicht mal mehr meine Frau im Schwimmbad ohne Brille. Bin mal zur falschen Frau hingegangen, die hat sich dann gewehrt. Die erste Berührung von Jesus, aber ich war brav natürlich, die erste Berührung von Jesus. Und dann sprach Jesus, wisst ihr, es ist so wichtig, dass in unseren Gottesdiensten etwas von der Kraft des Himmels unter uns ist und dass die Leute nicht Micha oder Peter oder wer auch immer predigt, reden hören, sondern dass Jesus zu ihnen spricht. Und deshalb ist auch die Predigt niemals ein Diskussionsbeitrag oder ich mache heute Morgen mal einen Vorschlag. Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes nur Kraft hat, wenn es verkündigt wird. Und es muss in Kraft und in Autorität verkündigt werden, dass die Personen den Eindruck haben, Jesus spricht. Ich war noch ein ganz junger Pastor. Keith Warrington hier aus Altensteig sagte, Micha, du kannst da Leute begeistern. Und ich dachte, wow, super, der hat es erkannt. Du kannst auch Leute belehren. Und ich sagte, ja genau. Er sagte, das musst du aber gar nicht. Du musst Leute befähigen. Er sagte, wow, was ist das? Dann habe ich gesagt, kannst du mir helfen? Wisst ihr, das Wort Gottes natürlich erzeugt Begeisterung. Und die ihr lehrt, wir dürfen keine Information vermitteln, sondern Transformation. Menschen müssen sich aufgrund des Wortes Gottes verändern wollen. Ich bin so einmal im Jahr in einer Gemeinde bei uns im Norden, ganz in Kiel oben. Und da kam letztes Mal, als ich dort war, eine Frau auf mich zu und ich merkte schon, die hat was auf dem Herzen. Und dann kam sie so ohne Begrüßung, ohne alles, sagte sie ganz liebevoll, deine letzte Predigt, die hat mich noch wochenlang beschäftigt. Und da habe ich gesagt, dafür werde ich mich jetzt nicht entschuldigen. Das war genau mein Ziel, dass dich das Wort Gottes noch lange beschäftigt. Weil nur dann hat es die Kraft zu transformieren, zu verändern. Also Gottesdienst sollte immer so sein wie beim Döner. Kinder, die Standardfrage beim Döner, hier essen oder mitnehmen? Beides. Ich gebe euch hier ein bisschen zu essen und dann nehmt ihr mit. Und ich liebe die zwei folgenden Folien, weil es braucht, wenn wir verkündigen, wir müssen Menschen bevollmächtigen und in die Mündigkeit führen. Und im Hebräer heißt es mal, hey, warum habt ihr denn nach so langer Zeit immer noch wieder, dass wir euch die Grundlagen des Glaubens lehrt, ja, dass Gott wirklich gut ist und dass ihr neu seid in Christus. Ihr solltet doch euch schon längst selbst ernähren können, Self-Feeder. Ja, seht das kleine Kind an. Also, ab, wir brauchen eine Berührung des Himmels. Wir brauchen die Gegenwart Gottes unter uns. Wir brauchen es, dass das Wort Gottes in Vollmacht verkündigt wird, dass Menschen sich selbst dadurch ernähren können. Dann geht die Geschichte weiter. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles sehen konnte. Ich sage es immer so, weil ich ja auch manches Mal in so Rindelnmusik, also so Wort des Glaubens, Gemeinden, predige, sagt, man muss die einmal bekennen und dann geschieht's. Und wenn man das zweite Mal für was betet, dann ist man schon im Unglauben. Und ich sage, Jesus musste zweimal beten. Und wenn Jesus zweimal beten musste, muss klein Micha vielleicht 20-mal beten für eine Sache. Schämt euch nicht immer und immer und immer wieder für dieselbe Sache zu beten, bis es durchbricht. Jesus betet hier das zweite Mal. Wisst ihr, das Ab wird nicht ausreichen, dass wir, wenn wir eine Gemeinde bauen, ein Umfeld haben, wo Menschen wirklich bevollmächtigt werden können. Jetzt muss es dauern. Und die zweite Berührung findet nicht im Gottesdienst statt, sondern findet in unseren Gruppen statt. In der Bibel heißt es über 34 Mal, dass wir miteinander, einander, zueinander, miteinander, dass wir den Glauben teilen sollen. Immer wieder höre ich diesen wichtigen Text von Matthäus 28 falsch zitiert. Und in manchen Gemeinden, wenn sie den Nachdruck ein bisschen geben wollen, sagen sie nicht Micha, sondern Bruder Siebeneich. In der Bibel steht doch, dass wir die Leute lehren sollen. Sage ich, nee, in der Bibel steht, lehrt sie alles zu halten. Wisst ihr, ein Jude sagt, es interessiert mich 0,0, was du alles weißt. Mich interessiert nur, was du lebst. Ich kann euch heute aus dem Stegreif 5 hebräische Begriffe über Barmherzigkeit im Alten Testament, welcher Psalm, welcher Prophet, ich kann euch im Neuen Testament das Parallelwort zu Barmherzigkeit geben, wenn dein Chef, deine Kollegin morgen dich komisch anfährt und du bäffst genau wie so ein Hund zurück, also die bäfft und du, dann bist du nicht barmherzig. Und dann sagt ein Jude, du weißt gar nichts über Barmherzigkeit. Wir müssen Barmherzigkeit leben. Und deshalb heißt es in der Apostelgeschichte 2, sie aber blieben in der Lehre der Apostel dran. Das heißt, sonntags wurde in Autorität, in Vollmacht gepredigt und sie haben unter der Woche miteinander diskutiert in verbindlichen Beziehungen, wie können wir das umsetzen, was der Typ sonntags gesagt hat. Wisst ihr, wir hatten bei uns auch so ein bisschen, wir haben eine Predigt, dann gab es 3 Fragen mit in die Kleingruppen und die Gruppen, die das Konzept verstanden haben, sonntags Lehre in Vollmacht, unter der Woche buchstabieren wir das durch, man nennt es auch Verstoffwechseln. Diese Gruppen sind gewachsen, haben sich sogar multipliziert, aber da gab es auch Kleingruppen, die haben gesagt, ja, wir machen unser eigenes Ding, wir machen zum Beispiel als Thema, war in dem ungesäuerten Brot der Israeliten, waren da auch Rosinen drin. Kann man machen in der Kleingruppe. Aber du wirst nicht unbedingt dadurch wachsen, oder? Warum? In der Apostelgeschichte wird es noch ein bisschen vertieft. Sie hörten das Wort bereitwillig und sie versuchten es umzusetzen. Und das Wort dort ist Echo im Griechischen, im Deutschen genau gleich. Also von dem, was du gehört hast, gibt es ein Echo in deinem Alltag. So ist das ganze Konzept gedacht. Up and down. Wir brauchen ein Echo. Und das Echo entsteht in einer Gemeinschaft. Und Gemeinschaft heißt eine verbindliche Beziehung. Wisst ihr, was wir oft so als Gemeinschaft ist, so komme ich hier mal, komme ich dort oder man könnte ja, nein. Jesus hat immer in eine verbindliche Gemeinschaft gerufen. Als er die Jünger berufen hat, folgt mir nach, wussten sie, der Ruf eines Rabbis oder in den Sandalen eines Rabbis mitzulaufen, bedeutet, ich bin jetzt verbindlich in einer Gemeinschaft und da kann ich nicht einmal kommen und kann jetzt wieder gehen, wann ich will. Weil nur wenn ich in einer verbindlichen Gemeinschaft bin, kann ich auch verbindend Verbindung aufbauen und miteinander wachsen. Annette und ich, wir hatten das große, große Vorrecht, schon vor einigen Jahren nach Australien eingeladen worden zu sein zu einer Konferenz. Ich hatte keinen Dienst, ich konnte nur einfach in der Konferenz sein. Waren über 3.500 Leute. Uns wurde alles bezahlt, vom Flug bis zur Wohnung. Wow, also richtig cool. Und ich habe immer gesagt, Mensch, wer hat denn das alles gezahlt? Ja, der möchte unerkannt bleiben, aber ich habe ihn doch erwischt. Wusste, wer es war der Geschäftsführer von Metabo, also diesen Elektrowerkzeugen in Australien. Und an einem Abend, da musste ich zur Toilette, ich trinke immer viel Kaffee, ich muss ab und zu mal zur Toilette, habe ich gemerkt, der geht auch raus, aber der geht nicht zur Toilette. Und dann bin ich so zum Ausgang raus und da hat er gesehen, ich komme, das war dann ganz peinlich. Und dann hat er gesagt, ja, alles gut, alles gut. Ich habe gesagt, hey, vielen Dank. Und dann bin ich zum Eingang raus, dann ist ein Hubschrauber gelandet. Und so der Wind, ja, und so war. Wow. Dann steigt den Hubschrauber ein und fliegt weg, von der Konferenz. Am nächsten Tag sage ich, hey, Robert, gestern kam ein Hubschrauber, hattest eine wichtige Geschäftsbesprechung, ha, und musstest wegfliegen. Sagt er, nee, ich bin in meine Kleingruppe geflogen. Und ich sage, aber hier ist Conference. Sagt er, das ist nicht so wichtig, meine Kleingruppe ist, was zählt. Und ich habe damals gedacht, wenn ein Geschäftsmann sich den Luxus erlaubt, Woche für Woche in seine Kleingruppe zu gehen, weil er eine verbindliche Beziehung leben möchte, was für ein Vorbild. Ja, und ich finde es sogar gut, eure Folie von Beziehung muss man manchmal auch organisieren. Beziehung entsteht nicht von alleine. Wisst ihr, in dieser wachsenden Gemeinde, diese armen Witwen wurden einfach bei der Beziehung übersehen. Und dann sagen die Apostel, das kann nicht sein. Wie kann es sein, dass manche Leute durch unser Beziehungsraster fallen? Und dann haben sie Leute voll des Heiligen Geistes, voll der Weisheit gesucht. und haben gesagt, löst das Problem, scann die Gemeinde durch und schaut, wo sind Personen, die nicht in einem Beziehungsumfeld sind. Das ist eure Aufgabe, sowas tut ein Hirte. Oben haben wir uns auf Weihnachten gefreut, auf Silvester. Und am 21. habe ich gepredigt und habe es nach der Predigt am 21.12. gerade noch ins Bett geschafft. Und ihr wisst, ich bin ja an Corona schier gestorben. Ich wusste sofort wieder, ich habe Corona. War ganz tolle Weihnachten. Kein sozialer Kontakt. Habe dann Annette noch angesteckt. Silvester ohne Sozialkontakt. Niemand aus der Familie gesehen. Und dann liege ich so am 26., 27. Dezember in meinem Bett und sage, Gott, ist doch scheiße. Ich bin so einsam. Niemand darf zu mir. Dann sprach der Heilige Geist, Micha, so geht es vielen an Weihnachten, die keine Freunde haben, auch in der Gemeinde. Und ich sagte, aber Herr, wenn das so weitergeht, dann feiere ich ja Silvester alleine. Und er sagte, das gibt in eurer Gemeinde auch Personen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die können sich doch melden. Und da war das Drängen des Heiligen Geistes so stark, dass in der Gemeinde, wo wir gerade ein bisschen mithelfen, dass ich den Hirten, den Pastor, angerufen haben und haben gesagt, hey, was hältst du von der Idee, an Silvester mal ganz anders zu feiern, indem du Alleinstehende alle durchscannst und sie persönlich ansprichst, ob sie mit dir zu Hause feiern wollen. Manche haben schon nach einer E-Mail, nach einem Anruf angefangen mit Weinen. Und es waren über 14, 15 Alleinstehende bei ihm zu Hause, an Silvester. Und er und sie alle haben gesagt, wir haben noch nie so Silvester gefeiert. Ist der verbindliche Beziehungen? Ja, aber wir brauchen auch Menschen, denen es auf dem Herz liegt, nach denen zu schauen, die noch in keinen Beziehungen drin sind. Warum? Letztes Zitat. An dem Punkt, was wir nur glauben, ist Religion. Was wir leben, ist Glaube. Also es muss nicht nur up, sondern es muss down. Und jetzt kommt es out. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Ich lasse mal die tiefen psychologische Auslegung von dem Bibelvers weg. Wie geht es, nach Hause zu gehen, aber nicht ins Dorf zu gehen? Also wenn ich nachher zu Annette sage, wir gehen nachher nach Hause gehen, aber nicht in die Finkenstraße, sagt sie, jetzt dreht er durch, ja. Jesus meinte, hey, wahrscheinlich wirst du nach Hause gehen, aber ab sofort lebst du nicht mehr als das Mamasöhnchen und du lebst nicht mehr als der Abschaum, als der Blinde, als der Sozialfall. Du hast jetzt eine neue Identität. Dein Platz ist nicht mehr bettelnd am Rand der Stadt, sondern du gehst jetzt erhobenen Hauptes durch diese Stadt. Das Wichtige aber ist hier, er schickte ihn heim, ist Befehlsform, es ist dieses Wort Apostello. Er sandte ihn heim. Wow. Also er sagte nicht nur, hey, wenn du möchtest, könntest du jetzt nach Hause gehen. Also so am Ende eines Gottesdienstes. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ab heute, Montag bis Freitag, einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Aber nur, wenn ihr wollt. Jesus sagt, wir sollen Menschen senden in Vollmacht. Es ist kein Verhandlungsspielraum. Ihr seid die einen Unterschied machen können. Nur wir können einen Unterschied machen in der Welt. Und deshalb sollte jeder Gottesdienst nicht nur etwas vom Himmel berühren, uns daran erinnern, dass wir miteinander Gemeinschaft leben, sondern er sollte uns senden in diese Welt hinein. Also gibt es in unserem Gottesdienst immer wieder einen Raum der Sendung. Wisst ihr, mein Papa, der war ein sehr guter Bibellehrer, und er hat mich immer daran erinnert und hat gesagt, Micha, eigentlich ist das, was wir Sonntagmorgens tun, kein Gottesdienst. Weißt du das? Von der Bibel her ist es nur eine Versammlung. Wisst ihr, was der Gottesdienst ist? Ein Freund in Australien hat ein Buch darüber geschrieben. So gebt nun was hin? Euer Leben. Dein Leben. Heute Morgen ist Versammlung. Gottesdienst ist die ganze Woche. Wir können gar nicht ganz anders leben, als dass wir Gottesdienst sind. Ich erinnere mich noch daran, als unser Sohn kleiner war, wir haben im Schlafzimmer so ein Fenster und das geht bis zum Boden, das ist die Heizung. Und dann saßen sie immer, dann haben sie rausgeschaut, wir wohnen so am Rand vom Bauernhof und dann haben sie geschaut, wie der Bauer so die Bäume schneidet oder mal einen Baum fällt. Und irgendwann sagt der Papa, Papa, die Gemeinde kommt. Und ich so im Jogginganzug, freier Tag, so mit Mütze und denke, oh, du hast ja schon die Bilder, da kommen jetzt 30, 40 Leute, so, wuh, so Invasion. Ich schaue zum Fenster raus, es kam nur der Bus der Gemeinde und der Zivildienstleistende kam. Aber was mein Sohn kapiert hat, selbst wenn der Zivildienstleistende im Bus unterwegs ist, ist die Gemeinde unterwegs. Es geht nicht darum, dass wir in der Gemeinde sind, sondern dass wir Gemeinde leben. Matthäus 28, hier seht ihr, so geht nun hin in alle Welt. Oder darum geht hin. Wisst ihr, dass neuzeitliche Theologen das sehr, sehr zielgerichtet uns auch widerspiegeln, dass das ein Stück weit falsch auch übersetzt wurde, eine ganz falsche Redewendung hat. Wir meinen, das sei ein Befehl, darum geht nun hin in alle Welt. Da können wir uns ganz entspannen. Jesus hat hier ohne Befehlsform gesagt, hingehend, dort wo ihr seid. Also eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, unterwegs seiend. Also dort, wo du bist, und jetzt kommt der Befehl, ruft Menschen in die Nachfolge, das ist der Befehl. Aber dass wir unterwegs sind, wisst ihr, ich muss immer so lachen, manchmal beten wir, Jesus, komm doch irgendwie in unsere Kindergärten, komm in unsere Schule, komm in unsere Straße, komm in unsere Nachbarschaft. Und Jesus steht da und sagt, hey, entspann dich, du bist doch schon da. Jeder von uns ist doch schon da. So, no panic on the Titanic. Wir sind doch da. Jesus ist schon da. In einer ganz alten Pfingstgemeinde von uns, so im Schwäbischen, da war eine Frau, die habe ich beobachtet. Immer wenn ich da bin, hat sie gebetet und Herr Jesus, ziehe mit Seilen der Liebe, irgendwie ein Zitat aus Hesekiel, ziehe mit Seilen der Liebe meine Nachbarin in den Gottesdienst. Ich habe mir das mal so bildlich vorgestellt, dass so ein Seil der Liebe und es wird um ihren Hals gelegt und dann ziehen wir die so in den Gottesdienst. Und ich bin zu der hin, habe gesagt, Liebe, aus Respekt habe ich Schwester so und so gesagt, liebe Schwester, hast du deine Nachbarin schon mal auf Jesus angesprochen? Nee, warum? Darum, weil wir unterwegs Seiende sind. Wir sind unterwegs. Dort, wo wir sind, ist Jesus bereits. Wisst ihr, jeder von uns hat einen Wirkungskreis. Jeder von uns hat einen Kreis, wo er Menschen berührt. Und eine Person kam auf mich zu und sagt, jetzt verstehe ich, warum ich das Pflegeheim gewechselt habe. Wahrscheinlich bin ich nur wegen der einen Frau, die langsam ihr Gedächtnis verliert und dement wird. Wahrscheinlich bin ich nur wegen der dort, damit sie Jesus noch aufnimmt in ihr Leben, bevor sie wegdöst. Ist jetzt kapiert. Und sie hat diese Frau zu Jesus geführt. Warum? Weil sie unterwegs war mit Jesus. Das kann der Peter besser erklären, solche Folien, aber wisst ihr, Jesus hat im hohen priesterlichen Gebet extra mehrmals gebeten und gesagt, wir sind in der Welt. Vater, ich bitte dich, dass du sie nicht aus der Welt herausnimmst, sondern dreimal sagt er, ich sende sie in die Welt hinein. Und wisst ihr, wir haben so eine Anti-Haltung, dort ist die Welt und dort sind wir. Die Welt ist böse und wir sind gut. Nach 30 Jahren kann ich das sagen, viele in der Gemeinde sind auch böse. Und manche Leute in der Welt sind einfach auch gut. Die kennen Jesus noch nicht, aber sind gut. Ich war ja früher Musiker und ich habe mit einer Künstlerin, ich möchte den Namen nicht sagen, zusammengespielt. Was heißt zusammen? Ich war Vertreter, Bassist in ihrer Band. Wir sind nachher nach dem Konzert an die Bar gesessen und dann sagte, nur dass du es weißt, ich gehe nicht mit dir ins Bett. Und ich sagte, hatte ich auch nicht vor. Aber ich bin mir nicht sicher, ob in allen Gemeinden überall das, hey, wir gehen oder auch vor der Ehe ins Bett. Da gibt es Leute in der Welt, die haben vielleicht einen höheren Standard wie wir. Über diese Anti-Haltung oder Kontra. Wir sind gegen alles. Alles ist schlecht. Nee, Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Der Teufel kann gar nichts kreieren. Er kann nur pervertieren. Kann es nur verdrehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, gell? Hast du heute Morgen gesagt. Und dann natürlich die Prohaltung. Wir gehen so auf in der Welt, dass gar kein Unterschied mehr da ist. Und Jesus hat gesagt, man nennt es Fleischwerdung, Inkarnation. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter ihnen. Und ich freue mich schon wieder, wenn ich morgen Mittag in die Reha gehe und mich einer der Trainer oder der Besitzer wieder anspricht. Und die Leute hören schon ein bisschen mit, was wir da so über unseren Glauben reden. Und das Wort wurde Fleisch. Letztes Mal hat einer gesagt, hey, ich glaube, irgendwann musst du mal mit mir beten. Ich habe gesagt, ja, können wir auch hier gleich machen. Weißt du, der Muslim, meine Frau hat gerade eine Erkrankung und macht ein bisschen so eine Immunisierung. Und er versteht nicht ganz, weil er noch nicht im Ganzen so ein Deutschen, das mächtig ist. Und dann sagt er, ist der nicht gut oder schlecht? Ich sage, gut, aber auch ein bisschen schlecht. Also schlecht stirbt sie. Ich sage, nee, aber... Und dann sagt er als Muslim, komm, wir beten. Dann habe ich gesagt, gleich hier, hast du aber hingestanden. Wir haben gebetet und das Wort wurde Fleisch. Und die Leute sagten, was machen die da? Und dann eine Frau, warum hast du gebetet? Sag, ich bin einfach Christ. Und ja, was bist du denn von Beruf, Steilvorlage? Und dann sagte sie, wenn ich mal ein Problem habe, weiß ich ja, wohin ich gehen kann. Wisst ihr, Jesus sagt tatsächlich, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Es gibt genügend Wölfe in Nagold und Umgebung und es ist gut, dass ein paar Schäfchen sind, die dort sind. Wir haben doch keine Angst vor den Wölfen, oder? Nee. Ich habe nur Angst vor Schafen in Wolfspelzen in der Gemeinde. Die Bibel nennt es Durcheinanderbringer, die ständig irgendwie die Gemeinde, vor denen habe ich echt Angst und Respekt, aber vor Wölfen habe ich keinen Respekt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wisst ihr, letzter Punkt, out. Ich kann noch so viel über Sendung reden. Eine Sendung muss man auch annehmen. Gell? Das weiß jeder, der bei Amazon was bestellt. Klingelt es an der Tür. Boom. Hier ist die PD oder Hermes. Wollen Sie die Sendung annehmen? Du kannst ja sagen, nein. Legt es vor Tür, Markus, gell? Das ist Arbeitsersparnis. Aber hey, eine Sendung muss man doch annehmen. Nur, versteht ihr, die Vollmacht liegt ja nicht in dem, was ich dir sage, sondern die Vollmacht liegt darin, was du lebst, was du annimmst. Und vielleicht noch ein Beispiel, bevor wir dann auf die Zielgerade gehen. Viele beruhigt sind, wenn ich sage, bevor ich Theologie studiert habe, habe ich noch einen richtigen Beruf gehabt. Und ich war so Sachgebietsleiter in einem führenden IT-Unternehmen, heute mit das Größte, mit 7000 Beschäftigten. Wisst ihr, und als ich damals in die Firma kam, da war es eigentlich so üblich, dass man, wenn Leute nicht im Raum waren, hat man negativ über die geredet. Kennt ihr das? Wenn sie im Raum waren, ah, Martina, super, hast so eine blöde Dussi. Und vor allem über Frauen hat man auch sexistisch total negativ geredet. Ich war wie so ein Schäfchen mitten unter Wölfen. Da sage ich, Jesus, ist ja furchtbar. Ich möchte auf die Bibelschule. Ich möchte dem allen entfliehen. Sagt Jesus, hey, du bist genau deshalb hier, um einen Unterschied zu machen. Und dann habe ich in der Firma, wir waren damals 380 Angestellte, einen gesucht. Da sagte ich, muss es doch einen geben, der auch gläubig ist. Da habe ich ihn gefunden, der Jürgen. Und das ist halt unser Gegenschwieger. Also unser Sohn hat dessen Tochter geheiratet. Und wir haben vor, das war 1900, müsst ihr selber rechnen, 1987 habe ich in der Firma mit zwei Personen einen Gebetskreis gestartet. Als ich ging, waren wir 14. Wir haben Woche für Woche, nicht in der Arbeitszeit, wir haben erst nach dem Gebet eingestempelt. Haben wir gebetet. Wisst ihr, nach über 30 Jahren, durch das, dass ich jetzt den Jürgen als Gegenschwieger habe, den Gebetskreis gibt es immer noch in der Firma. Wir können nur Frucht bringen, die bleibt, wenn wir auch unsere Sendung annehmen, weil Gott hat mich hineingesandt in die Firma, natürlich auch, um im Arbeitstechnischen das Beste zu geben, aber vor allem, um dort irgendwas vom Reich Gottes zu installieren. Und deshalb, wir müssen Menschen Sonntag für Sonntag daran erinnern, dass sie Gesandte sind in dieser Welt. dass wir sie daran erinnern, unser Leben ist ein Gottesdienst, out. Wir sollen einen Output haben, wir sind ganz bewusst Influencer in dieser Welt. Seht doch mal meinen Traum ab, ein Down and Out, eine lebendige Kirche, die Einfluss hat in dieser Welt. Das ist übrigens auch eine Empfehlung von allen führenden freien Kirchen, Gemeinden, dass wir uns ab sofort nicht mehr Gemeinde, sondern Kirche nennen sollen. Hat dann eine, muss das jetzt sein, aber wisst ihr, es geht ja nicht um uns, sondern es geht um die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und das, ja, Gemeinde, was ist Gemeinde? Deshalb viele sagen, hey, sprich von Church oder von Kirche. Muss man nicht, kann man. Ihr seht hier nochmal die drei Punkte. Und wow, das hat es ein bisschen übereinander geschoben. Ab Ort seiner lebendigen Gegenwart. Dann das Down. Wie ist es mit verbindlichen Beziehungen, in denen Menschen wirklich miteinander wachsen? Und dann die Theologie, auch das Einfluss zu haben in unserer Welt. Unser Leben ist Gottesdienst. Ich kann euch ja heute nur ein paar Gedanken mitgeben, aber ich werde auch im Februar dann noch mal im Leitungsteam sein und dort werden wir uns ein bisschen intensiver Gedanken machen. Hey, darüber, was können wir tun? Man nennt es die Theologie des Gottesdienstes. Wisst ihr, der Gottesdienst fängt nicht um 10.30 Uhr hier an. Leute entscheiden viel, viel früher, ob sie in den Gottesdienst kommen oder nicht. Rick Warren hat mal gesagt, der das Leben mit Vision geschrieben hat, lange, lange, lange bevor der Pastor anfängt mit Predigen, entscheidet ein Besuch, ob er wiederkommt oder nicht. Sind so viele Faktoren. Wir müssen mal den Gottesdienst von Außenstehenden, von Mittwoch, wo er sich vielleicht überlegt zu kommen, bis Sonntag, bis alles abgeräumt ist, durchspielen und alles nochmal umdrehen, vor allem für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Erreichen wir die überhaupt noch? Wisst ihr, jeder Pastor hat so seine Fans. Ich habe ein paar Fans, ganz wenige. Und die haben diese Woche gesagt, ja, wo predigst du denn? Ich habe gesagt, in der Gemeinde, der offenen Tür. Und da haben sie mich am Freitag angerufen und gesagt, da gehen wir nicht nach. Ich sage, warum nicht? Das ist nicht mal auf der Homepage, mein Gottesdienst ist. Keine Uhrzeit zu finden. Noch steht ein Name. Steht, da kann man sagen, oh, das ist schlimm. Doch, das ist schlimm. Wenn jemand, der in den Gottesdienst kommen möchte, abgehalten wird, weil wir es nicht liebevoll kommunizieren. Oder in der Gemeinde, wo ich war, ich habe es euch einfach nicht gefunden. Oh, wir finden, ja, aber die Leute, machen wir es den Leuten so einfach wie möglich. Und nicht erschrecken, jetzt kommt wieder das Schild. Ich glaube, dass man manches Mal auch eine Gemeinde echt revitalisieren muss, oder? Wir fangen nochmal von vorne an, replant. Wir haben eine Gemeinde, einfach mal, dass ihr eine Idee habt, vielleicht ähnliches Setting wie hier. Ein Großmonarch, der ist ganz bekannt im Norden, seine zwei Brüder waren im Gefängnis, oft genügend in der Tagesschau, Tagesthemen, eine illustre Familie, hat auch in so einem Haus zu Hause bei sich, weil er einen riesen Bungalow hatte, eine Gemeinde. Und die dümpelt seit über 10 Jahren einfach so vor sich hin mit 30, 35, 20 Leuten. Und ich habe gesagt, hey, jetzt reden wir mal Tacheles. Kam im letzten Jahr irgendjemand zum Glauben? Nein. Waren in den letzten 1-2 Jahren überhaupt immer mal wieder Leute von außen bei euch? Ganz wenig. Dann haben wir gesagt, jetzt schließen wir das mal 3 Monate und fragt mal Jesus, was ist dran? Jetzt haben sie den Namen geändert, weil der so kryptisch, irgendwie salomonisch ein bisschen war, so kanaanäisch. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe einen genialen Raum für euch gefunden. Und es war so, dass ich einen Kaffee getrunken habe in einem Einkaufscenter, also in Bräuninger Land, ein bisschen kleiner. Und habe ich gesehen, das Einkaufscenter hat sonntags auch offen. Nicht alle Läden, aber so die Kaffees und so. Und da gab es eine Bühne inmitten vom Center. Ich sage, das ist genau ab jetzt unser Platz, wo wir Gottesdienst feiern. Ja, das ist ja unbequem. Sind wir ja nicht mal hier im Mond? Ja, genau. So. Und jetzt ist gerade die Frage, kommen Leute in den Gottesdienst, die können gar nicht in einen Kaffee gehen oder in ihre Jobs gehen, ohne dass sie im Gottesdienst vorbeikommen. Und als ich das letzte Mal gepredigt habe, mitten im Einkaufscenter auf der Bühne, singt das Lobpreislied, dieses Lied, das millionenfach geklickt wurde. Ich spreche aus den heiligen Namen Jesus. Über jeder, bleibt eine Frau stehen, wollte eigentlich zur Toilette, wie angewurzelt. Gehe auf sie zu und sage, hey, alles okay. Sie sagt, das Lied kenne ich. Ist der, manche Lieder auch von uns Christen sind so bekannt in YouTube, dass ein Ungläubiger das wiedererkennt. Ich spreche das eigene Namen Jesus. Und ich sage, ja, bitteschön, können wir nachher reden. Ich muss stehen bleiben. Wieder das Phänomen, da ist eine Kraft da, die so stark ist. Ich konnte mit ihr hinterher sprechen. Die Gemeinde braucht den totalen Replan, um eigentlich nochmal das zu erreichen, was sie eigentlich wollen. Peter wird nächste Woche genau im Gleichen nochmal weitermachen, weil 7-mal brauchst, bis im Gedächtnis ist, 21-mal, bis die Synapsen auch dem nachgehen und 70-mal, bis euer Gehirn von allein das denkt. Und wenn ihr euch heute nicht viel mitnehmt vom Gottesdienst, wir werden jetzt auch noch ins Gebet gehen, dann nehmt wenigstens diese 3 Punkte mit ab. Wir müssen irgendwie den Himmel berühren. Und sie baten ihn, dass er ihn nicht berühre, sondern anrühre. Wir brauchen den Standard, die Theologie des Gottesdienstes, dass Gottesdienst nicht berührt, sondern anrührt. Und dann kam es down. Sie lebten das tatsächlich miteinander. Sie prüften, wie können wir das jetzt umsetzen in unserem Leben? Und nur was du lebst, glaubst du. Wisst ihr, die Leute haben die Schnauze gestrichen voll von Religion. Wir sind wie Politiker, bla 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 bla. Aber sie sehen, was wir wirklich leben. Und dann out. Ja, wir sollen tatsächlich Influencer sein in dieser Welt. Wir sollen Menschen beeinflussen, dort wo wir sind. Und Gott stellt uns nicht von ungefähr in irgendeinem Pflegeheim oder in eine Reha, sondern Gott stellt uns dorthin an diese Orte, dass wir Einfluss nehmen können. Letzte Geschichte, dann Peter, können wir noch in eine Gebetszeit gehen oder was du empfindest. Als ich dort jetzt gerade in diesem Fitnessstudio war, habe ich eine Frau beobachtet, die ja, ist so ein bisschen hip gekleidet und kommt so, stellt ihren großen Audi hin und dann so tätowiert, schaut niemand an, macht so ihre Übungen. Und in mir ist so, boah, das ist eine ganz reiche, erfolgreiche Geschäftsfrau, also so eine richtige, Entschuldigung, das Wort, so den, nehme es gar nicht in den Mund, aber wow, so unangenehm. Und Gott sagt, bete für sie. Okay, kann man ja machen, sie da drüben, ich bete und bete. Und nach etwa einem Monat spricht die mich plötzlich an, ich bin so an einem Gerät, steht sie hinter mir und ich so, wow. Und dann so, hey, ich bin die Katja, so und so. Hey, ich bin der Micha. Und kurz Smalltalk, deine Frau ist nicht immer dabei, alles okay. Ich sage, ja, die kann nicht immer. Und übrigens, ich wechsle meine Arbeitsstelle. Und ich sage, ja, habe ich auch vor einem Jahr gemacht. Was bist du denn? Pastor. Oh, und so. Nachher kommt der Trainer zu mir und sagt, Micha, ich schicke dir heute Abend einen Clip. Weißt du, wer die Frau war? Die Frau ist hier in diesem Ort Weisach, Renningen, Rudesheim. Stadtbekannt, ihr Sohn mit 18 hat den Führerschein fürs Motorrad, setzt sich das erste Mal auf sein Motorrad und fährt gegen den Baum und stirbt. Das ist diese Frau. Das ist keine erfolgreiche Geschäftsfrau, irgendeine Tussi, so eine noch hypergespülte, sondern es ist eine Frau, die einen ganz tiefen Schmerz verbirgt. Und da habe ich angesehen, auf einem ihrer Oberarme ist ihr Sohn tätowiert und ein Kreuz. Auf der anderen ihre Tochter. Und dann sagt dieser Trainer zu mir, weißt du, die ist seit über 10 Jahren hier, die spricht mit niemand. Was hast du mit der gemacht? Ich habe einfach gebetet. Warum? Weil wir Influencer sind. Und der letzte Stand war, dass sie mir gesagt hat, hey, wenn ich mal ein Problem habe, weiß ich ja, wo ich jetzt hingehen kann. Deshalb sind wir out in dieser Welt. Up. Gott segne euch als Gemeinde der offenen Tür. Amen.